Es war am 14. Mai 1978. Damals war ich im zarten Alter von 17 Jahren bei einer christlichen Jugendveranstaltung eingeladen worden. An diesem Tag hatte einer den Mut gefasst und mich, obwohl er mich überhaupt nicht kannte, auf meinen Glauben hin angesprochen. Und obwohl ich auch nicht ausdrücklich so nach Gott suchte, war ich doch von Gott auf dieses Gespräch vorbereitet worden. Die liebevolle Gemeinschaft der Christen, die ich da irgendwie beobachten konnte, persönliche Fragen im eigenen Herzen nach dem Sinn des Lebens, auch die Situation, in der ich mich damals befand, alles hat dazu gedient, dass Gott mich dafür geöffnet hat. Es traf einfach alles so zusammen und da war jetzt dieser Mensch, der den Mut gefasst hat, mit mir nicht nur übers Wetter zu sprechen, nicht nur so, ja, wie findest du das, weil es doch eine schöne Gemeinschaft, die Musik ist doch auch toll, sondern er hat ganz bewusst auch das Gespräch auf Gott gelenkt und das benutzte Gott, um mich zu retten. Als ich später im Jugendkreis sagte, dass dieser Ottmar, so heißt er nämlich, mich zu Jesus geführt hat, gab es eine sehr große Verwunderung. Ottmar war im Jugendkreis nicht besonders angesehen. Er redete einfach zu viel. Er war manchmal so distanzlos und benahm sich nicht selten wie ein Elefant im Porzellanladen. Und doch, Gott hat ihn gebraucht, an der entscheidenden Stelle meines Lebens, meiner Rettung, war Ottmar derjenige, der Gottes Botschaft mir sagte. Ich weiß nicht, was die anderen Jugendlichen da gedacht haben, als sie von der Ferne gesehen haben, hier ist Ottmar und der steuert auf den Neuen zu. Vielleicht dachten sie, hoffentlich textet der den nicht einfach voll und der geht bald wieder, dieser Neue. Von dem habe ich ja alles nichts gewusst. Ich hörte nur, dass Jesus mich will. Dass ich den Herrn Jesus in mein Leben aufnehmen soll. Und Ottmar half mir bei diesem Schritt durch die enge Tür zu gehen. Er machte mir deutlich, dass der Herr Jesus jetzt hier ist und bot mir auch an, mit mir zu beten. Und da ich nicht wusste, wie ich Jesus in mein Leben aufnehmen konnte, betete ich das einfach nach, was Ottmar vorgebetet hat. Es war so in etwa, Herr Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld und führe mich für immer. Amen. So in diese Richtung. Ich bin nicht durch einen Pastor zum Glauben gekommen, nicht durch eine schöne Predigt, nicht durch einen Jugendleiter, sondern durch einen einfachen Christen, der sogar wegen seines schwierigen Charakters, und das habe ich später ja auch gemerkt, in der Jugend eher gemieden wurde. Durch solch einen Menschen, der später in die Psychiatrie musste und der so manche Tiefen im Leben hatte, durch so einen Menschen hat Gott gerettet und ich darf hier vorne stehen und predigen. Heute soll es um ein Herzensanliegen Gottes gehen. Ein Anliegen, das der Herr Jesus vielen von seinen Jüngern gesagt hat. Sie wissen das auch, aber diese Jünger, sie scheuen sich oder verdrängen dies oder schieben dies auf Spezialisten. Ich bin nicht so gut dafür. Es geht darum, um die Weitergabe dessen, was der Herr Jesus am Kreuz getan hat. Als der Herr Jesus sein Leben für die Schuld der Welt hingegeben hat, dann sollte dies nicht einfach nur für die damalige Generation gelten, sondern diese Information sollte über die Generationen hindurch, ja, gehen bis heute und noch darüber hinaus. Diese Information sollen alle Menschen erreichen. Es gibt einen Retter. Es gibt einen Heiland. Das solltet ihr wissen. Selbst musst du dich natürlich dafür entscheiden, aber die Information soll dein Herz und dein Leben erreichen. Im Römerbrief heißt es einmal, in Römer Kapitel 10, Vers 12, ab da möchte ich lesen: Es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das heißt, sind vorher verloren. Für wen verloren? Für den Himmel verloren. Die sollen gerettet werden. Ja, wohin? Natürlich dort, wo es die Rettung gibt, wo auch der Retter ist, der ist im Himmel. Es geht um eine Rettung für den Himmel. Nun, wie sollen sie aber anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden, wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. In diesem kleinen Bibelabschnitt aus dem Römer Kapitel 10, da wird noch einmal deutlich: gerettet wird der Mensch, indem er den Herrn Jesus anruft, indem er zu ihm betet, indem er ruft: rette mich. Es wird nie in der Bibel gesagt, gerettet wirst du durch die Taufe oder durch eine Kirchenmitgliedschaft, auch Mitgliedschaft der evangelischen Freikirche, rettet uns nicht, ja? Sondern es geht durch das Rufen zu Gott mit der Bitte: rette mich. Bitte, Jesus, rette mich. Und dann gibt es hier solche bange Fragen, ja? Wie sollen sie anrufen? Also wie sollen sie denn beten? Wie sollen sie glauben? Wie sollen sie hören ohne Verkündiger? Dies macht deutlich: Gott will, damit Menschen gerettet werden, Verkündiger zu Menschen senden. Die müssen keine Ausbildung haben, sondern die müssen einfach nur wissen, wo das Wasser ist. Wenn der Durstige da ist, dann müssen wir wissen, wo das Wasser ist. Und ohne Verkündiger bleibt aber diese bange Frage: wie sollen sie glauben? Beim Abschied, als der Herr Jesus sich verabschiedet hat von seinen Jüngern, er sagt ja, ich bin bei euch alle Tage, aber nicht mehr so sichtbar, nicht mehr hörbar für ihre Ohren. Vorher hatte er ja direkt gepredigt und dann konnten sie das über ihre Ohren in ihr Herz auch fallen lassen. Aber Jesus wusste, jetzt geht es zum Vaterhaus. Und dann sagt er in Matthäus 28, 18 und Vers 19: So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Warum hat der Herr Jesus das gesagt? Weil er es doch will, dass diese seine Jünger, ja, Jesus hat seinen Jüngern gesagt: tut das. Dass diese wieder andere Menschen zu Jüngern machen. Und dass diese anderen Menschen dann aufgrund ihres Glaubens sich ganz an Jesus hängen, sich taufen lassen, weiter belehrt werden und dann diese Jünger, die dann wieder hier sind, wieder neue Jünger machen, wieder zu neuen Menschen gehen und ihnen die Botschaft sagen. Und ein Jünger ist immer der, der einen Meister hat. Und der Meister ist nie ein Ältester, ein Prediger oder sowas, sondern wir weisen immer hin auf den, der am Kreuz gestorben ist, der auferstanden ist, der lebt. Er ist der Herr, niemand anders. Und dies sollen sie tun bis ans Ende der Weltzeit. Das Evangelium soll weitergegeben werden. Und das sagt der Herr Jesus seinen Jüngern. Nun, um das Evangelium weiterzugeben, da habe ich erkannt, also habe ich aus der Schrift auch gesehen, sind drei Dinge notwendig. Drei Dinge sind da wichtig. Erstens, die Beziehung zu Jesus Christus selbst. Wenn du über das Evangelium nachdenkst, auch über die Weitergabe des Evangeliums, dann musst du dir zuerst einmal sicher sein, du musst erst mal wissen, wie ist eigentlich mein Verhältnis zu Christus? Wie lebe ich? Als Petrus von Jesus gehört hat, dass er Menschen für das Himmelreich fangen soll, Menschen fischen soll, da hat er vorher eine ganz tiefe Jesus-Erfahrung gemacht, ein Jesus-Erlebnis. Dies steht im Lukas Kapitel 5. Ich möchte dies einmal lesen, Lukas Kapitel 5, Abvers 3. Da heißt es: Da stieg er ist der Herr Jesus, in eines der Schiffe, das Simon gehörte, also Simon Petrus, und bat ihn, also Jesus bittet hier den Petrus, ein wenig vom Land wegzufahren, und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie die Gefährten, die in den anderen Schiffen waren, dass sie kommen und ihnen helfen. Und sie kamen und füllten beide Schiffe so, dass sie zu sinken begannen. Also sie sind nicht wirklich gesunken, aber fast. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Hier sehen wir das Erlebnis. Gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzugs, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe an Land, verließen alles und folgten ihm nach. Petrus hörte also im Boot die Botschaft von Jesus. Er begann an ihn zu glauben und warf das Netz nochmal aus. Dabei merkte er, dass der Heilige Gottes und er selbst nicht wirklich zusammenpassen. Er hat nicht gedacht und gesagt: Das ist ja klasse, Jesus. Ich habe hier diese Fischerei. Du sorgst für die Fische und ich für den Verkauf. Dann können wir ja gute Geschäfte machen. Sondern es gab bei ihm ein anderes Denken. Er hat gesehen, wir passen im Grunde nicht zusammen. Ich habe Sünde und Schuld in meinem Leben. Das ist wahr. Ich bekenne mich dazu. Nun aber, wie reagiert der Herr Jesus? In dieser Situation sagt er nicht: Petrus, das weiß ich doch, du kannst gehen, ich suche mir bessere. Sondern genau das ist der Punkt, wo er sagt: Dich brauche ich. Wer so über sein Leben Bescheid weiß, dass er vor Gott schuldig ist, der weiß dann auch, dass er einen Retter braucht. Das ist nicht eine theoretische Sache, worüber wir ein bisschen was sprechen können, sondern das erlebst du selbst, genau. Und wer selbst Schuld erlebt, sich sie auch nicht vergeben kann und darum bittet, dem kann geholfen werden. Der Herr stellt ihn in seinen Dienst, und was tat Petrus? Er folgte Jesus nach. Menschen, die anderen Menschen das Evangelium sagen wollen, müssen zuerst und vor allem darüber völlig Klarheit haben, dass sie selbst schuldig sind, dass sie selbst den Retter brauchen und dass sie dann selbst diesem Retter nachfolgen. Ohne das geht's nicht. Nur Jünger von Jesus können andere Menschen zu Jüngern machen. Nur sie haben auch von Jesus den Auftrag bekommen. Nicht irgendwelchen theologischen Universitäten, dass sie da Abhandlungen schreiben. Nicht sie haben den Auftrag mal bekommen, weil sie Universitäten sind, sondern es geht hier um Menschen, die das am eigenen Leib erlebt haben, was es heißt, gerettet zu sein, den Retter zu brauchen, ja, und ihm nachzufolgen. Sie brauchen eine Beziehung zum Sohn. Wenn du darüber nachdenkst, bist du selbst überzeugt, dass du ein sündiger Mensch bist und wirklich Christus brauchst? In allen Lebenslagen? Nicht nur vor deiner Bekehrung gebraucht hast, dass er dir die Sünde vergibt, sondern auch als Christ, dass er dir weiter die Schuld vergibt und geistlich gesehen deine Füße immer wieder wäscht, die du schmutzig gemacht hast auf dieser Welt. Erfreust du dich deiner Errettung und auch deiner Aufgabe, die grundsätzlich Jesus seinen Jüngern gibt? Bist du davon überzeugt? Nur ein Fischer kann wirklich Fische fangen. Jedoch muss sich der Fischer auch als Fischer verstehen. Ja. Wenn der Fischer nicht weiß, ob er Fischer ist oder vielleicht ein Fisch, dann kann er nichts tun. Ja, ich muss über meine eigene Stellung klar sein. Da muss Klarheit herrschen. So auch der Jünger von Jesus. Er muss sich als Jünger von Jesus verstehen. Nicht einfach als Zuhörer in einer christlichen Versammlung, ja, sondern als Mensch, der Jesus nachfolgt. Nachfolgen ist mehr, ja, wie kommen und hören, ist mehr wie vielleicht der Bereich Gebet, ist mehr wie der Bereich Bibellesen. Es schließt alles ein, auch das Evangelium weitersagen. Also das Erste ist deine Beziehung zu Jesus. Überleg dir es genau. Wie stehst du zu ihm? Bist du Rebe am Weinstock und zwar dran dass das, was der Herr Jesus dir sagen will, auch durchfließen kann und du dich von ihm ernährst. Zweitens, die Beziehung zur Welt. Von dem Herrn Jesus können wir lernen, welche Beziehung er zu den Menschen hatte, die noch nicht an ihn glaubten. Er suchte, was verloren war. Das war seine Beziehung zur Welt. Er sagte nicht, mit dieser sündigen Welt will ich überhaupt nichts zu tun haben. Ich wende mich ab und bleibe im Tempel. Er sucht, was verloren ist. Er beschäftigt sich mit den Fragen, die die Leute hatten. Die Frau am Jakobsbrunnen hat überlegt, wo ist denn die richtige Kirche? Das war so für sie eine wichtige Frage. Sollen wir in Jerusalem anbeten oder hier auf den Höhen? Oder wo ist die richtige Kirche? Welche Glocken läuten zur Wahrheit? Ja, und auf diese Frage hat dann der Herr Jesus ihr eine Antwort gegeben. Wer sie wissen will, Johannes 4. Er hat die Hand gereicht. Menschen, die wirklich verzweifelt waren. Eine Ehebrecherin stand vor den gerechten Juden, die hatten schon ihre Steine in der Hand. Und dann hat Jesus ihr die Hand gereicht und hat gesagt, wer ohne Sünde ist, der kann also anfangen, hier zu steinigen. Und wollte ihr damit auch einen Neuanfang geben. Jesus weinte um Jerusalem, weil er in Jerusalem die Leute sah, die verloren gehen, die in ihrer Selbstgerechtigkeit, wo sie sagen, wir sind ja das auserwählte Volk, in die Hölle wandern. Es gibt eine reale Gefahr. Davor hat Jesus gewarnt und deshalb hat er auch geweint. Der Herr Jesus war und ist immer ein Freund der Menschen. Und ganz gleich, was sie denken, er ist immer ein Freund der Menschen. Für den Herrn war es nicht so wichtig, wie moralisch gut oder schlecht der Mensch ist. Sie sind sowieso alle schuldig, ja, sowieso. Ihm war wichtig, mit Menschen zusammenzukommen, die sich nach der Rettung von ihrer Sünde und nach der Rettung in das Reich Gottes sehnten. Wo da eine Sehnsucht ist, in meinem Leben soll es doch anders werden. Da soll doch mein Schöpfer eingreifen und mir doch bitte helfen. Genau deshalb ist er gekommen. Für Gott sind Menschen das Wertvollste auf der Welt. Das sollten wir wissen. Menschen sind für Gott das Wertvollste auf dieser Welt. Und zwar jeder Mensch. Und weil das so ist, müssen Menschen auch für die Jünger von Jesus das Wichtigste auf der Welt sein. Gott ist nicht besonders interessiert, was die Jünger von Jesus mit der Schöpfung, mit der Umwelt machen oder so, ob sie jetzt mehr oder weniger Auto fahren oder ja, was sie so alles in ihrem privaten Bereich, wo ihre Schätze oder was sie sonst noch freut, ob sie ihre Wohnung jetzt nach in diesem Stil oder in jenem Stil einrichten. Gott ist daran interessiert, bekommen meine verlorenen Menschen die Rettungsbotschaft von meinen geretteten Menschen weitergegeben? Bekommen sie das irgendwie? Denn Gottes ausdrücklicher Wille ist, und dieser steht auch im 1. Timotheus 2, Vers 4, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen sollen die Wahrheit erkennen, die Wahrheit über ihr eigenes Leben, über Schuld, über Sünde, über ihre Gottesferne, die Wahrheit, dass Gott durch seinen Sohn uns von dieser Sünde befreit und die Wahrheit, dass jeder, der sein Leben im Glauben dem Herrn Jesus anvertraut, dass dieser gerettet wird. Jeder Mensch soll die personifizierte Wahrheit, Jesus sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, jeder Mensch soll die personifizierte Wahrheit, den Herrn Jesus kennenlernen. Gottes Wille ist Rettung für alle. Kein Mensch ist zu schmutzig, keiner zu böse, keiner zu verloren. Rettung für alle. In Matthäus 4, 18 bis 22, da spricht der Herr nicht nur Petrus an, sondern macht deutlich, dass grundsätzlich seine Jünger zu Menschenfischern von ihm ausgebildet werden. Sie sind nicht gleich fertig, sondern er macht hier deutlich, wenn du mir nachfolgst, werde ich dich ausbilden. Auch in diese Richtung. Ich möchte es einmal lesen, Matthäus 4, 18. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Wie gesagt, Jünger sind in der Ausbildung, in der Fischereiausbildung. Ein Fischer, jetzt der natürliche Fischer, fischt einen Fisch zum Tod. Ein Jünger hat den Auftrag, Menschen zu fischen für den Himmel. Verlorene Menschen für das Leben zu fischen, für die Rettung zu fischen. Ich sehe, wir sind jetzt etwas fortgeschritten. Ich wollte euch eigentlich noch einen kleinen Film zeigen von 7 Minuten. Das heißt Die Fischer. Sollten wir? Gut. Dann wird es noch etwas länger dauern, also dann stellt euch ein, dass es ungefähr 20 nach 11 fertig ist, die Predigt. Dann schauen wir uns noch diesen Film und dann komme ich noch zum letzten Punkt.
Und es geschah, dass eine Gruppe entstand, die sich die Fischer nannte. Und siehe, die Menge der Fische war sehr groß in den Wassern ringsumher. Denn die ganze Gegend war voller Ströme und Seen, in denen es vom Fischen nur so wimmelte. Und es hungerte die Fische sehr. Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr trafen sich jene, die sich die Fischer nannten, in den Versammlungen. Und sie sprachen von ihrer Berufung zu fischen, von der Menge der Fische und wie man sie am besten fangen könnte. Jedes Jahr erläuterten sie sorgfältig, was das Fischen bedeutete, dass es nämlich die rechte Beschäftigung und immer eine Hauptaufgabe der Fischer sei. Beständig forschten sie nach neuen und besseren Methoden des Fischens. Sie sagten, die Fischindustrie entsteht durch das Fischen, wie das Feuer durch Brennen entsteht. Desgleichen liebten sie solche Schlagworte wie, Fischen ist die Aufgabe eines jeden Fischers. Und jeder Fischer ist ein Fischender. Sie unterstützten teure National- und Weltkongresse, um über das Fischen zu diskutieren, dasselbe zu fördern und alles über Möglichkeiten des Fischens zu hören, zum Beispiel über neue Fischerausrüstungen oder neue, wirkungsvollere Fischköder. Diese Fischer bauten auch große und schöne Vereinshäuser. Es erging der Aufruf, dass ein jeder zum Fischer werde, und jeder Fischer fischen sollte. Eines jedoch taten sie nicht, nämlich fischen. Neben den regelmäßigen Veranstaltungen organisierten sie einen Ausschuss, der Fischer aussenden sollte an andere Orte, wo es viele Fische gab. In den Ausschuss wurden alle jene berufen, die eine große Sicht für Fischzüge hatten und den Mut besaßen, über das Fischen zu sprechen, Fischen zu definieren und den Gedanken des Fischens in weit entfernten Strömen und Seen, in denen sich viele andere Fische verschiedenster Farben befanden, zu fördern. Doch die Mitglieder des Ausschusses fischten nicht. Weiträumige, wohlausgestattete Schulungszentren wurden erbaut, deren ursprünglicher und vorrangiger Zweck es war, Fischern das Fischen zu lehren. Die Jahre hindurch wurden Kurse angeboten über die Bedürfnisse der Fische, das Wesen der Fische, die psychologischen Reaktionen der Fische, wo man Fische finden könne und wie man mit Fischen umgeht und sie füttert. Jene, die lehrten, besaßen ein Doktorat in Fischologie. Doch die Dozenten selbst fischten nicht. Sie lehrten nur das Fischen. Jahr für Jahr absolvierten viele diese Schule nach langwierigen Studien und erhielten ihre Fischerlizenz. Man sandte sie aus zu vollzeitlichem Fischen. Einige auch in ferne Gewässer, die Fische in Fülle hatten. Andere verbrachten viel Zeit mit Studien und Reisen, um die Geschichte des Fischens zu erforschen und weit entfernte Orte aufzusuchen, an denen die Gründungsväter in den vergangenen Jahrhunderten gefischt hatten. Sie lobten die treuen Fischer der Vergangenheit, die den Gedanken des Fischens überliefert hatten. Darüber hinaus bauten die Fischer große Druckhäuser, um Fischanleitungen herauszugeben. Die Druckerpressen waren Tag und Nacht in Betrieb, um Material zu produzieren, das sich ausschließlich mit Fischereimethoden und Ausrüstungen sowie mit Programmen zur Organisation von Tagungen über das Fischen beschäftigte. Es meldeten sich viele, die an den Fischzügen teilnehmen wollten. Sie fühlten sich berufen, Fischausrüstungen bereitzustellen. Andere meinten, es sei ihre Aufgabe, gute Beziehungen zu den Fischen aufzubauen, um ihnen den Unterschied zwischen guten und schlechten Fischern deutlich zu machen. Wieder andere dachten, es sei genug, die Fische wissen zu lassen, dass sie nette, landliebende und zudem noch liebevolle und freundliche Nachbarn seien. Nach einer aufrüttelnden Versammlung über die Notwendigkeit des Fischens verließ ein junger Mann die Tagung und ging fischen. Des nächsten Tages berichtete er, dass er 2 Fische gefangen habe. Für seinen hervorragenden Fang wurde er geehrt und für alle möglichen großen Versammlungen eingeplant, um dort zu erzählen, wie er das geschafft habe. Also hörte er mit Fischen auf, um Zeit zu haben, anderen Fischern von seinen Erfahrungen zu berichten. Auch wurde er in den internationalen Vorstand der Fischer berufen, da er ja eine Persönlichkeit mit beträchtlicher Erfahrung war. Nun stimmt es durchaus, dass viele Fischer wahre Opfer gebracht hatten und mit vielen Schwierigkeiten fertig geworden waren. Diejenigen, die ihre Fischvereine belächelten, und sich über die Tatsache lustig machten, dass sie sich zwar Fischer nannten, aber nie fischten, sparten nicht mit Spott. Die Fischer wunderten sich über jene, die es nicht für nötig hielten, zu den wöchentlichen Versammlungen zu kommen und über das Fischen zu reden. Denn folgten sie etwa nicht dem Meister, der gesagt hatte, folget mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Man stelle sich vor, wie beleidigt einige waren, als eines Tages jemand andeutete, dass jene, die keine Fische fingen, eigentlich keine Fischer seien, wie sehr sie es auch von sich behaupteten. Und doch klang das richtig. Ist jemand denn ein Fischer, der Jahr für Jahr überhaupt keine Fische fängt?
Also dieser kurze Film hat mich selbst persönlich auch sehr angesprochen und ich dachte, das wollte ich euch doch nicht vorenthalten. Der dritte Punkt, Beziehung. Beziehung zum Evangelium. Erstens war ja Beziehung zu dem Herrn Jesus, der zweite Beziehung zur Welt und der dritte Beziehung zum Evangelium. Was ist denn damit gemeint? Es ist wichtig, dass wir das Evangelium selbst verstehen. Und dass wir es nicht nur verstehen, sondern dass wir es auch weitergeben können in der Weise, dass der andere es auch versteht. Können wir es erklären? Manche haben Bedenken, wenn sie darüber nachdenken, ja, wie soll ich jetzt das weiter sagen? Sie haben Bedenken, der andere, der will es ja gar nicht hören. Es ist vergebliche Liebesmühe. Deshalb sind manche stumm geworden. Wenn der Weg zur Verlorenheit, und davon hat ja der Herr Jesus gesprochen, breit ist und viele darauf gehen, dann soll es uns nicht wirklich wundern, dass wir mit etlichen, vielleicht sogar mit vielen Menschen zusammenkommen, die von Gottes Rettung nichts hören wollen. Sie sind einfach nicht auf der Wellenlänge. Sie haben ganz andere Ideen und ganz andere Ziele. Das werden eben Menschenfischer auch erkennen. Ja, dass sie oft auch nicht gehört werden. Aber wie sollen wir denn darauf reagieren? Manche haben aufgegeben. Aber der Herr Jesus hat den Jüngern auch eine Hilfe gegeben. Einmal in Matthäus 10, Vers 14. Da steht: Und wenn euch jemand nicht aufnehmen, noch auf eure Worte hören wird, so geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Staub abschütteln bedeutet für mich, denk nicht so darüber nach. Lass dir das doch nicht so nahe kommen. Sie haben ja nicht in erster Linie dich abgelehnt. Es war die Botschaft, gut. Denk darüber nach, es ist jetzt noch nicht die Zeit gewesen für denjenigen. Geh weiter. Wende dich demjenigen zu, der von Gott vorbereitet ist. Der Herr Jesus sagt auch, einmal im Johannes 6, Vers 44, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, ihn zieht der Vater. Mach es zu einem Gebet. Herr, schenk mir an diesem Tag auch, dass ich dein Evangelium weitersagen kann, wenn es möglich ist. Hilf mir, dass ich von dir vorbereitete Menschen kennenlerne. Ich möchte bereit sein. Andere sagen, ja, ich habe eigentlich keine Möglichkeit mehr, das Evangelium weiterzusagen. Ich habe ein ganz begrenztes Umfeld. Meine ganzen Bekannten wissen mehr oder weniger schon über meinen Glauben Bescheid. Sie haben ihre Entscheidung getroffen, wollen dann jetzt nicht mehr viel davon hören, ist kein Interesse da. Macht es auch zu einem Gebet. Herr, schenk mir weitere Begegnungen, offene Menschen. Tue dies täglich und ausdauernd. Und Gott, der Interesse hat, dass Menschen gerettet werden, der wird auch Menschen dann zu dir führen. Dann gibt es Leute, die einfach nichts von Jesus weitersagen, einfach weil sie eine Unkenntnis in ihrem Leben verspüren. Du kennst das Evangelium nicht so. Du kennst es nicht, wie man es einem anderen erklären kann. Verständlich im heutigen Deutsch. Möchte ich sagen, da musst du dir einfach Mühe geben. Das wird dir nicht vom Himmel einfach so geschenkt. Informiere dich, lies Verteilbücher. Ich habe hier zum Beispiel eins, da vorne liegen auch einige, die sind übrigens alle von der Bücherei, die sind nicht zum Verschenken jetzt, sondern sie sind einfach mal dazu da, um mal nachzulesen, wie erklärt jemand anderem das Evangelium? Ja, wie, mit welchen Beispielen, welche Beispiele sind da drin? Vielleicht ist etwas da, was mir auch was mich auch anspricht, wie ich auch jemand das Evangelium weitersagen kann. Da musst du dich wirklich informieren. Es gibt ja auch solche Missionswerke wie zum Beispiel Werner Heugelbach, die Bruderhand, Campus für Christus, die haben solche Druckereien, ja, Fischanleitungen oder wie man das auch nennen will, um einfach deutlich zu machen, wie kann ein Mensch Christus finden. Ein Menschenfischer hat die Aufgabe zu wissen, einmal in welcher Notlage der Mensch ist ohne Jesus, mit welch einer Liebe Gott diesen Menschen aber auch liebt, ja, dass sein Herz brennt für diesen Menschen und dass Gott dafür gesorgt hat, dass diesem Menschen geholfen wird durch Vergebung der Schuld, dass Christus für ihn gestorben ist und dass dies dann für denjenigen erst erfahrbar und greifbar wird, wenn er das nicht nur gedanklich nachvollzieht, sondern wenn er daraus ein Gebet formuliert und sagt, nun, Herr Jesus, ich habe es verstanden, ich bin ein Sünder, vergib mir meine Schuld und ich nehme dich als meinen Herrn an und bitte für mein Leben. Ich habe hier nochmal so einen gelben Zettel auch gedruckt, den kann jeder mitnehmen, der möchte. Da sind diese 4 Punkte auch drauf, was ein Mensch einfach wissen müsste, um ja ein Leben mit Gott zu führen. Damit möchte ich schließen. Am Ende heißt es nochmal im Römerbrief, Paulus spricht über sein eigenes Leben. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für die Juden, dann auch für die Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Römer 1, 16 und 17. Gott segne euch, uns alle miteinander.